Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail und deswegen reden wir heute über den Teufel im Detail. Und ich fange den Podcast mal wieder so an, wie er sich gehört, nämlich mit unserem mittelmäßig originellen Sprüchlein. Mhm. Denn eine Sache wird heute anders sein, liebe Leute. Wir machen es heute mal richtig persönlich. Der Mann mir gegenüber hat etwas erlebt am Wochenende. Er möchte uns eine Geschichte aus seinem Privatleben teilen.
Ja.
Ich verrate vielleicht so viel. Der liebe Sebastian, der mir zugeschaltet ist, war in Mainz.
Richtig.
Ist das richtig?
Ja.
Und hat da über eine FCK-Legende diskutiert. Mhm. Erzähl uns mehr, Sebi.
Ja, das war, also es gibt große Momente, ne, im Leben, weiß ich nicht, an die man sich erinnert. Die Konfirmation, der erste Kuss, das erste Auto, der erste Unfall. Es sind Dinge, an die wird man sich immer erinnern. Die sind immer auf ewig in die Großhirnrinde eingebrannt. Und jetzt hat sich ein weiterer Moment für mich dazu gesellt. Ich hatte einen Celebrity Moment. Ich war in Mainz im kurfürstlichen Schloss auf der Sektmacherbörse, denn ich habe ja noch neben unserem grandiosen Podcast noch einen Sektkanal am Start aktuell. Und da wurden wir eingeladen und zu den traditionellen Sektmachern und haben ein paar Sekte verkostet. Und danach gab es vom VDP, das ist so ein Verband für Prädikatsweine, gab es noch eine Party, wo es noch ein bisschen Sekt und Häppchen gab. Und da sind wir hin, schön dekadent, ne? Also im Prinzip so ein kleiner Influencer-Moment. Und dann stand ich draußen. Sektfluencer, genau. Und dann stand ich draußen an den Foodtrucks und wollte mir gerade ein Hirsch-Club-Sandwich zwischen die Kauriemen ballern. Und dann kommt Günther Jauch vorbei.
Wie? Der Günther Jauch?
Der Günther Jauch kommt vorbei und will mir seinen Wein andrehen, den er ja macht. Er hat ja ein Weingut an der Saar. Und das ist jetzt erstmal schon, das ist schon das Erste, was mich irritiert hat. Und das Zweite ist, der war auch im Prinzip fast schon leer, als er mir einschenken wollte. Das waren nur noch ein paar Tröpfchen drin. Und schlussendlich haben wir dann ein bisschen erzählt, weil es ihm unangenehm war, dass ich wahrscheinlich kurz mit mir auf ein Gespräch eingelassen.
Moment. Wollte der dir seinen Wein verkaufen oder hat er ihn dir einfach
Nein.
so angeboten?
Der lief mit so einer Magnumflasche seines Rieslings herum und hat einfach da die Menschen, die da waren, das waren vielleicht so 150 oder so, hat er einfach mal so ein bisschen probieren lassen von seinen Weinen.
Und hat er auch schon gut einen sich reingestellt vorher oder war er nüchtern?
Ich glaube, der hat selbst gar nichts getrunken. Ich glaube, der wollte nur sein Produkt präsentieren. Auf jeden Fall kam er und ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber wir kamen auf den FCK zu sprechen. Ich glaube über Fritz Walter einfach. Meine Frau war noch mit ihm im Gespräch, dann ging es irgendwie schon um Borussia Dortmund. Ich hab dann reingegrätscht, weil wir ja in Rheinland-Pfalz waren, in Mainz, habe ich gesagt, ja, ich habe es nicht so einfach. Und dann wollte er es wissen und ich habe ihm erzählt, ich bin FCK-Fan. Hat er gesagt, ich hab den Fritz Walter kennengelernt damals, bei meinem ersten Interview, als ich zum ersten Mal auf dem Betzenberg war. Und dann habe ich gesagt, Herr Walter, wie fanden Sie das Spiel? Und er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, ich bin der Fritz. Und das war sein Celebrity-Moment. Und dann kamen wir über Fritz Walter auf Horst Eckel, weil er sagte, ja, der Letzte ist ja jetzt gestorben von den 54ern. Eckel, einer der besten Verteidiger in der 54er-Weltmeistermannschaft. Und habe ich gesagt, das ist aber falsch. Horst Eckel war rechter Außenläufer, der Windhund.
Ja, der Windhund.
Und er hat es mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, nein, Eckel ist Verteidiger, er ist ganz sicher, der war doch so ein beinharter Typ. Und dann hat er selbst auf ChatGPT, selbst dann das überprüft und ich hatte recht, natürlich. Und das bedeutet für mich, das war einfach, ich habe Günther Jauch, fucking Wer wird Millionär Jauch, einfach abgezogen in einer Wissensfrage. Spartig, aber ich war unendlich stolz und ich habe auch seinen Respekt mir dafür geearnt. Ich durfte dann mit ihm reinlaufen als rechter Außenläufer sozusagen.
Mich irritieren zwei Dinge.
Okay.
Zum einen, dass du mal irgendwas über den FCK weißt, was stimmt.
Jetzt, was soll das denn heißen?
Und zum anderen, dass Günther ja auch, um einen Fakt zu verifizieren, ChatGPT benutzt.
Ja.
Du hast mir die Geschichte ja gestern schon erzählt oder vorgestern schon erzählt. Mhm. Ich kannte sie ja schon. Ja. Und ich habe wirklich seit Samstagabend, glaube ich, hast du sie mir etwas angetrunken, als Sprachnachricht geschickt. Und seither komme ich nicht darüber hinweg, dass der Mann ChatGPT benutzt, um seine Fakten zu verifizieren. Dabei, ich habe es extra geprüft, wäre Google vielleicht die bessere Wahl gewesen, weil dann gibt es dann so Expertenseiten, wo das dann auch drin steht.
Klar.
Und da wird nichts zusammen halluziniert von der KI.
Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was Günther Jauch macht in diesem Moment.
Hauptsache, du hast recht.
Hauptsache, ich habe recht. Ich habe ihn einfach nur... ich habe ihn gefootball slapped in the face in diesem Moment und das war einfach für mich ein ganz, ganz großer Moment. Das ist fast vergleichbar mit der Meisterschaft 98 für mich. Das werde ich immer, also es bleibt eine FCK-Erinnerung in Mainz.
Dein persönliches Wunder.
Ja, das war toll. Da habe ich mich sehr gefreut. Und wer kann das von sich behaupten? Nur ich eigentlich.
Bleibt mir nur zu sagen, Mainz ist und bleibt FCK-Land. Mhm. Da können die 05er sich strecken, wie sie wollen. Das sage ich jetzt einfach.
Das ist auch. Also, da hat man auch ein paar Leute rumlaufen sehen mit Mainz 05 Schals und das ist ja auch schon
peinlich auch. Sollen sie auch gerne machen. Ich habe bei Mainz studiert. Ich war da ziemlich lange, 6 oder 7 Jahre, glaube ich. Ich habe etwas länger studiert, als ich sollte, oder 8 Jahre sogar, keine Ahnung. Als ich da hingezogen bin, gab es noch überall FCK-Wappen, FCK-Wimbel, FCK-Schals. Und als ich weggezogen bin, war die ganze Stadt schon immer Mainz 05-Fan.
Mm, klar. Ja, also, ein Verein, der absolut einen in seinen Bann zieht.
Aber wir wollen nicht über die 05er sprechen, denn
sondern
die sind uns
über
egal.
Günther Jauch.
Die sind weit weg. Günther Jauch ist uns viel näher. Und noch näher ist uns das Spiel gegen Schalke 04 am Sonntag. Mhm. Dass wir gewonnen haben mit 2:1. Es war das erste Spiel nach Markus Anfang, das erste Spiel von Thorsten Lieberknecht. Ich muss immer, wenn ich hier am Mikro sitze, suche ich nach dem Vornamen. Ist echt irre. Thorsten Lieberknecht. So heißt der Mann. Der für den einen oder anderen überraschenderweise unser neuer Trainer ist. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen. Lustigerweise jetzt nochmal ein Insider hier, weil wir sind ja nur unter uns. Du, ich und die 13 Hörer, die wir haben. Mhm. Wir haben ja noch echt überlegt letzte Woche, ob wir die Folge ironisch oder satirisch ironisch Anfang raustiteln wollen. Mhm. Und haben uns dann dagegen entschieden. Und am Tag darauf, glaube ich, Dienstag war es schon soweit, oder? Oder Mittwoch war es dann soweit. Dienstag kam der Druck und dann war eigentlich klar, es wird passieren.
Ja, dann war erst so das Thema Anfang geht im Sommer, glaube ich. Das war das Erste, was so geleakt wurde. Und war das nicht sogar Montag? Haben wir nicht Sonntag auf? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sich ja im Laufe des Tages dann zugespitzt und abends hieß es dann, jo, Anfang raus. Und es wurde ja auch teilweise dann noch spekuliert, ob es vielleicht sogar so weit kommt, dass Anfang vielleicht sogar am Sonntag bei Schalke schon auf der Bank sitzt. Und das wäre natürlich ultra kurios gewesen. Naja, die Gerüchte waren ja, dass er zu Schalke geht. Kees van Wonderen ist ja dann auch sozusagen auch schon angekündigt im Sommer, entlassen worden sozusagen. Oder ja. Da war ja klar, dass da über den Sommer nichts weiter geht. Und dann ging es ja schnell beim FCK. Und habe ich gedacht, das wäre jetzt auch wieder so eine Sache, die würde wieder zum FCK passen. Irgendwie gerade noch ein Spiel gehabt, dann rausgeschmissen. Irgendwie Anfang beschwert sich. Ich habe alles aus der Presse erfahren. Alle stellen sich hin und sagen, jo, wir mussten was ändern. Zack, und dann wechselt er direkt zum Gegner des nächsten Spiels. Wäre für mich eine klassische FCK-Geschichte gewesen.
Und schießt uns 5:1 ab.
Genau, und holt einen 5:1-Sieg mit Hallo-Fußball. Mit mutigem Hallo-Fußball.
So war es aber nicht. So ist Schalke nicht aufgetreten am Sonntag. Bevor wir dahin gehen, lass uns aber doch trotzdem noch weiter beim Trainer bleiben. Hat es dich denn überrascht oder hast du damit gerechnet?
Es hat mich total überrascht. Also wirklich. Ich hatte ja auch in der letzten Folge, hatten wir es ja auch von dem Thema, was sind die Erwartungen für die Saison, wie geht man mit jetzt der Niederlagenserie um. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das passiert. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja, das ist das Thomas Hengensche Muster. Das hat man ja schon bei Antwerpen gesehen, so ein bisschen antizyklisch. Und also wenn er so ein bisschen das Bauchgefühl hat, dass es da irgendwie bergab geht oder Informationen, die wir auch nicht haben, dass es den Turnaround nicht gibt, scheint er sehr schnell zu reagieren. Also in der Phase den Trainer rauszuschmeißen, das erinnert schon stark auch an das, was wir in der dritten Liga gesehen haben.
Das finde ich nicht. Also okay. Ich finde, bei Antwerpen war die Sachlage insofern noch eine ganz andere, dass ich damals wirklich das Gefühl hatte, die Mannschaft ist fucking tot. Mhm. So, wir haben dann kurz vor Schluss dann auch noch den zweiten Platz verdattelt und haben dann irgendwie 3 Spiele in Folge verloren und uns dann noch auf den, und so weiter. Da hatte ich schon echt auch das Gefühl, boah, ob das noch was wird. Mhm. Wenn du, ne, also das Gefühl hatte ich dieses Mal nicht. Ich bin, naja, was heißt überrascht? Ich bin nicht so richtig überrascht, weil die Begründung war ja im Prinzip das, was ich letzte Woche auch bemängelt habe. So, ne? Wo ist die Ambition? Klar, zu viel falsche Zufriedenheit. Mhm. Und dann versuchen wir in Hamburg, in Braunschweig irgendwie mit 0-0 in die Pause zu gehen. Das kann nicht unser Anspruch sein. So ungefähr haben wir letzte Woche ja auch diskutiert miteinander. Und das ist ja so in etwa auch meine Meinung gewesen. Ob man Anfang deswegen jetzt gleich rauswerfen muss, steht auf einem anderen Schirm, auf einem anderen Blatt. Auf meinen Schirm, was rede ich für einen Scheiß hier?
Kann man auch mal sagen.
Jetzt kann man auch mal sagen. Steht auf einem anderen Blatt. Ob man direkt rauswerfen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn man sich dann auch mal anguckt, was halt die letzten 9 Spiele auch war, die letzten 10 Spiele auch war, und dann halt, also jetzt vor dem Schalke-Spiel, und dann sieht, dass eigentlich nur Jan Regensburg schlechter war als der FCK. Und wir halt eine verdammt nochmal historische, will ich fast sagen, historische Chance haben, in die Bundesliga aufzusteigen, kann ich es zumindest nachvollziehen, dass man dann sagt, jetzt ist gut, jetzt probieren wir es nochmal irgendwie anders, jetzt versuchen wir nochmal die berühmte letzte Patrone, die der FCK ja schon, keine Ahnung, wie viele 100 letzte Patronen der FCK schon geschossen hat. Also ich kann es nachvollziehen, ich weiß nicht genau, ob ich es gut finde. Also ich finde, Lieberknecht ist ein coolerer Typ als Anfang. So rein vom Persönlichen her, finde ich, passt der, glaube ich, zu mir zumindest besser. Also ich mag Lieberknecht irgendwie als Person, also soweit man das beurteilen kann, lieber als Markus Anfang. Ich finde es geil, dass er, keine Ahnung, wie viele Jahre jetzt schon weg ist, in Braunschweig war, in Darmstadt war, in Duisburg war und immer noch kein Hochdeutsch kann. Und ich finde es auch irgendwie geil, dass ein Pfälzer auf der Trainerbank des FCK sitzt. Ist der 5. habe ich gelernt.
Habe ich auch gehört.
Pfälzer, ja, auf der Trainerbank. Wer waren denn die vorher?
Du, ich weiß. Keine Ahnung. Nee, Sascha Hildmann war einer, Sascha, oder?
Ja, aber sonst wüsste ich jetzt auch echt keinen.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Eckhard Krauzun. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch überlegt, ob ich es vielleicht googeln soll, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, eigentlich ist es nicht so wild. Also ich hatte schon, man hört bei, also um jetzt mal auf die Sprache zu kommen, ja, um das bisschen das Lokalkolorit in den Kaffee zu rühren, zu sagen, vielleicht gibt er sich auch ein bisschen weniger Mühe, den Akzent zu verstecken, als bei seinen vergangenen Stationen. Obwohl in Darmstadt und das mit dem Hessischen ja teilweise dann auch noch irgendwie nah ist, aber ja, Braunschweig und Duisburg, da redet man natürlich anders. Aber jetzt muss er natürlich auch nicht mehr versuchen, irgendwo dazuzugehören. Jetzt kann er selber sein.
Er hat es vorher auch nicht versucht, aber egal. Wolfgang Wolf übrigens ist auch Pfälzer, glaube ich.
Richtig, richtig. Guter Freund von meinem Onkel.
Ja, genau, stimmt.
Ja, also ja. Ich weiß ich nicht. Also ich muss auch sagen, es ist natürlich jetzt noch nicht so lange her, dass jetzt dieser Trainerwechsel stattgefunden hat. Für mich kam er extrem überraschend. Ich hätte es jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man geht mit Anfang jetzt noch diesen Weg und guckt, dass man es möglichst gut abschließt diese Saison, und dann guckt man im Sommer nach was Neuem. Ich will jetzt nicht irgendwie schon mit so Wertungen kommen wie Aktionismus, und ich meine, jetzt nach dem 2-1 kann man ja auch wieder sagen, okay, zumindest das hat geklappt. Es ist ja auch nicht so, als hätte das jetzt auf das Spiel gar keine Auswirkungen gehabt, finde ich. Also man hat schon die Handschrift, finde ich, sehen und erahnen können. Natürlich ist auch klar, dass nach ein paar Tagen und wahrscheinlich 2-3 Trainingseinheiten da jetzt nicht das Rad neu erfunden wurde. Aber es gab schon ein paar gewisse Dinge, die man im Spiel gesehen hat, die aber auch aus den Daten rauskommen, wo man sagen kann, da gab es auf jeden Fall einen Impact. Das war sicherlich auch der gewünschte Effekt. Ich glaube, da reibt man sich jetzt ein bisschen die Hände oder ist auch erleichtert als Thomas Heng. Dennoch finde ich es, ich sage jetzt mal, ich will einmal ganz kurz eine kritische Position einnehmen. Ich habe da eine sehr abwägende Meinung zu, oder abgewägte Meinung zu. Ich fände es immer noch schwierig, wenn ich das Gefühl habe, und das ist wirklich nur ein Gefühl, weil ich weiß nicht, was die Menschen miteinander gesprochen haben, was es noch für Gründe gibt. Vielleicht liegt es auch tiefer, das Ganze. Vielleicht gibt es auch Dinge, die einfach nicht an die Öffentlichkeit kommen die eine Trennung nötig machten. Aber das Gleiche habe ich schon über Antwerpen gedacht und das Gleiche habe ich schon über Schuster gedacht. Mit Antwerpen hat es funktioniert, mit Schuster hat es gar nicht funktioniert auf Gramozis. Das war eigentlich ein doppelter Rückschritt. Und für mich ist immer noch die Frage, ist es eine begründete Entscheidung, die keine andere Alternative zulässt als das, oder ist es eine erratische Entscheidung, die möglicherweise, also erratisch aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung, aus der Situation heraus, eine unüberlegte Entscheidung, die einfach nur einen kurzfristigen Effekt erzielen will. Beides legitim. Bei den erratischen Entscheidungen wäre ich aber ein bisschen vorsichtig, gerade mit der Historie. Transfermarkt.de hat jetzt eine Tabelle veröffentlicht. Ich glaube, wir haben in den letzten 14 Saisons 18 Trainer gehabt und sind damit auf Platz 1 aller Vereine, aller Profivereine, vor dem FC Schalke. Also wir haben eine Fluktuation, dass man sagen muss, wenn ein Trainer ein Jahr da ist, ist eigentlich schon ein Erfolg. Und ich sag mal, der Trainermarkt ist jetzt auch nicht so breit aufgestellt, dass man sagt, da liegt die Qualität jetzt auf der Straße. Also wenn ich Trainer wäre, würde ich mir ein Trainertalent wäre, würde ich mir schon überlegen, ob ich für einen Verein arbeiten will, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Entscheidung, warum jemand rausfliegt, nicht so nachvollziehen. Wir haben im letzten Podcast ja so ein bisschen abgewägt. Ich finde, die Saison ist immer noch eine gute. Die war auch vor dem letzten Spiel insgesamt betrachtet, von oben betrachtet, eine gute. Klar, es ergab sich jetzt ein kleines Fenster für noch mehr. Aber den Preis, den man dafür jetzt zahlt, ist halt das mögliche Risiko als, ich sag jetzt mal, Schleudersitz wahrgenommen zu werden oder als vom Goodwill des Herrn Heng und Investoren abhängige Personen wahrgenommen zu werden, die sich eigentlich nicht auf Sicherheiten und auch nicht auf vor der Saison vereinbarte Sicherheiten verlassen zu können. Ja, und ich glaube, dass das schon für den ein oder anderen Trainer ein Argument sein könnte, zu sagen, das ist nicht die Umgebung, wo ich gerne arbeiten will.
Wir wissen nicht, was neben dem Sportlichen noch alles intern passiert ist. Wir wissen auch nicht, ob wirklich Investoren interveniert haben. Das wird, soweit ich das sehe, einfach nur behauptet. Ob es wirklich stimmt, weiß ich zumindest nicht. Ich weiß ja nicht, ob es sonst so. Ich habe es auch in keinem seriösen Medium gelesen, nur in Foren, meine ich.
Nee, ich sage auch gar nicht, dass es so ist.
Und ja, ich will nur kurz aufräumen. Also wir wissen das alles nicht. Wir wissen auch nicht, ob sich Hängen und Anfang zerkracht haben. Das habe ich wohl irgendwo, ich glaube, im Kicker gelesen, dass wohl das Verhältnis auch nicht mehr so gut war und so weiter und so fort. Wobei ich mich ja immer frage, so, man muss ja auch nicht irgendwie ständig mit seinem Chef ein Bier trinken gehen. Mhm. Also man kann ja auf professioneller Ebene trotzdem miteinander arbeiten, auch wenn man jetzt irgendwie nicht beste Freunde ist. Mhm. Aber gut. Wir können es nur sportlich bewerten. Und da bin ich der Meinung, kann man schon machen.
Ja, klar, kann man machen. Wie gesagt, den Effekt, der dabei auch entsteht, die Nebengeräusche und so, die habe ich jetzt wortreich beschrieben. Aber ja, kann man machen. Und wenn es im Endeffekt funktioniert, so wie es bei Antwerpen funktioniert hat, dann hat sich Thomas Heng das zweite Drittel seiner Thomas Heng-Statue verdient, die dann vor dem Betze in Bronze gegossen aufgebaut wird.
Und ich finde übrigens, weil dann ja auch die Rede davon war, dass man jetzt halt noch bis zum Saisonende fertig macht, noch 4 Spiele und dann macht man einen sauberen Cut im Sommer. Ja, aber das ist ja völliger Quark. Warum? Du bist in Schlagdistanz immer noch, trotz der Niederlagenserie, immer noch in Schlagdistanz auf Platz 3. Kannst, wenn alles gut läuft, immer noch aufsteigen und sagst dann, ja, wir machen jetzt mal fertig und im Sommer machen wir neu. Also entweder machst du es dann sofort oder du sagst halt, ey, gut, scheiße gelaufen, war trotzdem eine gute Saison, wir haben trotzdem unsere Ziele erreicht, es wäre mehr drin gewesen, nächstes Jahr versuchen wir es neu.
Ja.
Aber das da so aufzuschieben und dann in dieser Situation, wo du wirklich nur 4 Punkte hinten dran bist und dann, gut, dass jetzt die anderen wieder alle für uns spielen jetzt am Wochenende, das war vorher nicht absehbar, aber die kleine Chance war ja, das hast du sogar letzte Woche noch gesagt, dass eine kleine Chance ja noch da ist, aufzusteigen. Und dann mit einer sogenannten Lame Duck ins Saisonfinale zu gehen, wäre ja auch totaler Quark gewesen, oder?
Klar, es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Dennoch, ich glaube, wir brauchen Kontinuität, wenn wir was entwickeln wollen. Und ich finde auch, Markus Anfang hat die Mannschaft weiterentwickelt. Ich finde, er hat, wie gesagt, die Geschwindigkeit, wie dieser Prozess jetzt abgewickelt worden ist, hat mich schon stark überrascht. Aber es hat ja offensichtlich auch einen Effekt gehabt. Sieht man ja zum Beispiel schon an der Startaufstellung des FCKs im Spiel. Also, dass da offensichtlich zwei Trainer, die beide im ähnlichen Alter sind, ich glaube, Thorsten Lieberknecht ist ein Jahr älter als Markus Anfang, die auf eine ähnlich breite Erfahrung zurückgreifen können, dann so unterschiedlich Trainingsleistungen bewerten. Weil das muss ja der Ausgangspunkt gewesen sein. Viel mehr hatte ja zum Beispiel jetzt ein Thorsten Lieberknecht von Frank Ronstadt zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil es gar nicht ging, weil er die letzten Spiele einfach nicht gespielt hat. Das heißt, es muss ja an der Trainingsleistung gelegen haben. Mhm. Beziehungsweise, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, worauf wir vielleicht später auch noch etwas detaillierter eingehen können, er legt auf andere Dinge Wert bei der Bewertung dessen, was er von einem Spieler erwartet.
Er kennt ja Frank Ronstadt vor allen Dingen aus Darmstadt. Mhm. Die haben ja lange auch in Darmstadt zusammengearbeitet. Das hat er nach dem Spiel auch gesagt in irgendeinem Interview, dass er Ronstadt auch deswegen aufgestellt hat, weil der halt weiß, was er von einem Schienenspieler erwartet.
Genau.
Und die anderen halt noch ein bisschen länger brauchen dafür. Ja. Chamra übrigens war nicht mal im Kader.
Stimmt. Chamra ist komplett raus, dafür Raschel im Kader.
Sehr gut gespielt.
Ja, also ich würde sagen, wir gehen es gleich mal von vorne durch. Ich glaube, wir müssen uns die Aufstellung mal angucken.
Ja, eine Sache noch zum Trainer. Ja. Ja. Was ich mich frage, ist, wäre Anfang auch geflogen, wenn Lieberknecht nicht so überraschend so kurzfristig, so spontan verfügbar gewesen wäre. Der hat ja Ostermontag den Anruf bekommen, hat er selber erzählt und hat dann offenbar direkt zugesagt. Und zwei Tage später war es dann soweit.
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Also im Prinzip denke ich, dass man mit dem Gedanken schon etwas länger gespielt hat. Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das so eine aus dem Bauch heraus Entscheidung gewesen wäre. Und was man natürlich sagen muss, das macht natürlich Thorsten Lieberknecht auch noch mal besonders sympathisch und für uns Fans natürlich dann auch noch mal irgendwie ein bisschen zu so einem Herzensmenschen. Er ist halt eng emotional mit dem Verein verbunden. Und das merkst du, wie er über den Verein redet. Also ich glaube, er muss sich so auch zurücknehmen, um nicht ins Schwärmen zu geraten die ganze Zeit und vielleicht sowas zu sagen wie, oh Gott, es war schon immer mein Traum, diesen fantastischen Verein, den ich schon immer geliebt habe, über alles eines Tages trainieren zu dürfen. Und ich bin eigentlich Fanboy und jetzt rede ich nur noch ganz breites Pfälzisch. Ich glaube, da muss er sich, glaube ich, zurückhalten. Ich glaube, wenn er nicht auf dem Markt gewesen wäre, wäre es gar nicht so einfach gewesen, eine andere Interimslösung so kurzfristig von dem Projekt zu überzeugen. Weil das ist natürlich auch eine richtig schwierige Situation, eine Mannschaft jetzt so aufzunehmen. Du weißt ja gar nicht so genau, auch als Thorsten Lieberknecht dann von außen, was eigentlich das Problem ist in der Mannschaft, warum es jetzt zu dieser Schwächephase gekommen ist und ob du dann auch der Richtige bist. Aber ich glaube, wenn du halt einfach so brennst für diesen Verein, dann ist es natürlich etwas, was wahrscheinlich auch auf die Mannschaft dann überspringt. So dieser Funke, dieses, wir machen es jetzt alle zusammen. Ich meine, die Choreo war wieder richtig geil vorm Spiel. Und wenn du halt dann, wenn das dein erstes Spiel ist, wenn du als Fan sozusagen und Trainer einläufst auf den Betze und dann so eine Choreo siehst, also wenn du dann nicht motiviert bist, auch schon im Vorfeld auf so ein Heimspiel hinfieberst und es auch schaffst, die Spieler zu motivieren, ja, wer sonst? Also das hätte, keine Ahnung, jeder x-beliebig andere auf dem Markt verfügbare Trainer, Stichwort André Breitenreiter, Felix Magath, hätte das nicht in dieser Kürze der Zeit wahrscheinlich so glaubwürdig rübergebracht, wie es ein Thorsten Lieberknecht halt kann, qua Herkunft, qua Identifikation.
Die Frage wäre ja auch gewesen, was wäre passiert, wenn Lieberknecht jetzt hierher kommt und genauso wie du gerade erzählt hast, drauf ist, uns alle glücklich macht und dann vier Spiele verliert. Was passiert dann mit Thorsten Lieberknecht im Mai, Ende Mai, wenn die Saison zu Ende ist? Dazu wird es nicht kommen. Er wird zumindest keine vier Spiele verlieren, vielleicht will er noch drei, aber eins hat er schon mal gewonnen, nämlich mit 2-1 gegen Schalke, gestern Mittag um 13.30 Uhr. Ich fange mit der Aufstellung mal an. Oder willst du noch was sagen? Ich habe es so elegant übergeleitet.
Ja, ich fand die Überleitung jetzt spitze. Ich hätte sonst noch was zum Thema Kontinuität gesagt und das egal, hau die Aufstellung raus. Das können wir am Ende noch machen.
Es gab, ich glaube, 5 Wechsel in der Startelf. Mhm. Im Tor stand Julian Kral auf der linken Schiene. Kenny Redondo im Zentrum haben Heuer, Sierch und Elvedi verteidigt und auf der rechten Schiene Frank Ronstadt. Davor als alleiniger Sechser, Achter, eher Sechser, können wir gleich drüber reden, Philipp Kalotsch. Und jetzt wird's knifflig. Ich würde sagen, etwas vor ihm noch Marlon Ritter. Ja. Über ihn werden wir sprechen müssen, über seine Rolle werden wir gleich sprechen müssen. Und vorne drin dann Hanslik Ache und Jokota. Willst du was dazu sagen?
Zur Aufstellung.
Oder soll ich weitermachen?
Sag doch mal was zur Aufstellung. Wie fandest du es? Also nicht das Spiel, sondern die Aufstellung, als du sie gelesen hast?
Über Ronstadt war ich überrascht, aber gut, das kann man schon mal machen. Ich habe mich gefragt, wer neben Kalotsch spielen soll vor dem Spiel. Stellt sich raus, keiner. Weil Kalotsch alleine diesen ZM gegeben hat, diesen Verbindungsspieler und irgendwie aber auch doch eher defensiv ausgerichteten Spieler. Das hat mittelmäßig funktioniert. Beim 1:1 hat man gesehen, was das Problem ist, wenn da nur Philipp Kalotsch steht. Es ist mutig, würde ich sagen.
Sehr mutig.
Und insgesamt, also aufs Spiel betrachtet, finde ich, das war kein gutes Spiel von uns. Ich finde, wir hatten großes Glück, dass die Schalker derart vor sich hin dilettiert haben. Das ist wirklich, also mir hat's als FCK-Fan beim Zugucken beinahe leid getan. Mit einem Abwehrspieler wie Kaminski gewinnst du halt nichts in der zweiten Liga. Also bei allem Respekt, aber das geht halt nicht.
Ja.
Ich sag mal, gegen guten Gegner, nur mit Kalotsch im Zentrum, bin ich nicht sicher.
Also, ich fand, dass Philipp Kalotsch, ich bin ja auch der Philipp Kalotsch-Fanboy, das ist ja bekannt. Ich fand, Philipp Kalotsch hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Dafür, dass man jetzt sagen muss, er hat eigentlich die letzten Spiele nicht mehr so das Standing gehabt. Er kam eher mal rein. Er wirkte auch irgendwie die ganze Zeit ein bisschen unzufrieden in seiner Rolle, hat man zumindest das Gefühl. Hat dann auch, wenn er gespielt hat, eher so einen Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriffsreihe gespielt. Jetzt ist er im Prinzip auf die Breithauptposition gegangen, zumindest gegen den Ball. Mit dem Ball ist er dann auch nicht ganz so weit aufgerückt wie unter Anfang. Also er hat einfach eine andere Rolle gespielt, die er eigentlich das letzte Mal gespielt hat, als er noch neben Aremu so eine Art Doppelsechs gebildet hat. Und Ritter hat sich tiefer fallen lassen, hat einfach im Zentrum auch ein bisschen versucht, noch hier und da die Lücke zu schließen. Insgesamt finde ich, ja, man hat gesehen, dass Thorsten Lieberknecht andere zentrale Räume zumachen beziehungsweise aufmachen will mit der Positionierung der Spieler, als das Markus Anfang präferiert hat. Der hat wirklich auf ein sehr kompaktes, dichtes, gut besetztes, zentrales, defensives Mittelfeld gesetzt. Und bei Lieberknecht ist es tatsächlich so, dass er gesagt hat, okay, die drei Innenverteidiger, also Heuer, Sierch, Elvedi, die sind auch Innenverteidiger und die dribbeln auch nicht wirklich an und die halten wirklich so in ihrer Dreierreihe ziemlich kontinuierlich und konstant ihre defensive Rolle. Und da hast davor halt einfach du hast davor Philipp Kalotsch und Marlon Ritter, die so beide so ein bisschen beides machen. Ritter etwas offensiver, Kalotsch etwas defensiver. Also, und dann vor allem, was man extremst gesehen hat, ist auch vorne. Also Jokota hat viel weniger den rechten Flügel gegeben. Der war eigentlich in den Halbräumen unterwegs, meistens rechts, aber ist auch öfter mal auf die linke Seite gekommen, hat versucht, einfach auch nachzurücken und Hanslik und Ache sehr zentral vorne drin. Also Ache als sozusagen ganz fester Anker vorne drin und Hanslik um ihn rum. Das war schon so der Ansatz, der da verfolgt wurde.
Und genau, Jokota hat im Prinzip das gespielt, was Marlon Ritter vorher gespielt hat. So ein bisschen mal hier, mal da und überall. Und Ritter hatte bedeutend weniger Freiheiten gestern.
Viel defensiver.
Generell so ein bisschen ja, andere Rolle. So, ich habe den Eindruck, er wurde gestern oder sollte gestern eher so als so ein bisschen tiefstehender Taktgeber so auftreten.
Genau.
Und vorher war er ja durchaus auch einfach Angreifer, ne, der auch immer wieder nach vorne gestochen ist, teilweise dann auch höher stand als Ache. Mhm. Das gab es gestern sehr selten zu sehen. Er hat auch, wenn man sich seine Heatmap anguckt, die ist im offensiven Achterraum extrem dunkel.
Ja, ja. Also im Prinzip hat, ich bin kein NFL-Fan, aber Ritter hat so ein wirklich so fast so ein Quarterback gegeben, der halt einfach lang geschickt hat die ganze Zeit. Und das war offensichtlich auch der Spielansatz. Also ich würde es mal so rausarbeiten wollen, ohne jetzt das Spiel jetzt 1:1 die Situationen durchzugehen und die einzelnen Dinge. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen auf die Muster, die sich gezeigt haben. Es war jetzt nicht so, dass Lautern jetzt die ganze Zeit irgendwie einen komplett neuen Fußball gespielt hat, aber man hat schon gesehen, auf was Thorsten Lieberknecht im Vergleich zu Markus Anfang halt Wert legt. Viel weniger Querbälle, viel schneller, viel vertikaler, viel direkter auf Ache, viel mehr Bewegungen nach Ballabspiel und halt vor allem wirklich zu sagen, dass die zentralen defensiven Spieler sind Elvedi, Sirch, Heuer, eigentlich auch Karloc und Ritter. Und Ritter übernimmt diese Ballverteilerposition. Und Redondo, Ronstadt, Jokota, Hanslik und Ache machen vorne Rock'n'Roll. Und so war's. Die Boxbesetzung war super. So zum Beispiel auch beim 1-0, als Redondo da auf dem linken Flügel, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Aydin, glaube ich, aussteigen lässt mit einem ganz einfachen Körperverlagerungstrick. Also billigste Variante, die man sich vorstellen kann. Und dann die Flanke zieht. Aber du musst mal drauf achten, wie viele Spieler da im Strafraum waren, als die Flanke kommt. Also da waren Hanslik, Ache, Jokota und dann auch noch Ritter, auch Karloc kam noch nach und Ronstadt auch. Ronstadt stand auch noch am langen Pfosten, also auf so 14 Meter vom Tor oder so. Also eine sehr gute und auch eine sehr systematische Boxbesetzung und dann klingelt es halt. Und das hat man unter Markus Anfang die letzten Spiele überhaupt nicht mehr gesehen.
Ja, wenn man es gut meint. Mit Kenny Prinz Redondo und kann man sagen, er hat Aydin ausgetanzt oder stehen lassen. Wenn man es realistisch betrachtet, ist das einfach dermaßen schlecht, wie Aydin da in diesen Zweikampf da reingeht. Also das ist schon echt katastrophal. Für Redondo war es gut, weil ich hatte den Eindruck, bis zu dieser Situation kam da wenig von ihm. Danach hat er mir richtig gut gefallen.
Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja bis zum Tor gar nicht das Spiel gesehen. Nur am Handy, sozusagen, so ein bisschen auf der Autofahrt. Da war ich nämlich noch gerade auf dem Rückweg. Aber ich habe es versucht, dann nochmal in der Zusammenfassung und auch im Real Life dann nochmal, habe ich nicht so drauf geachtet, wie Redondo die ersten 30 Minuten gespielt hat. Das habe ich nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
Also ich hatte zu Beginn hatte ich so den Eindruck, dass Ronstadt auf der anderen Seite viel höher schiebt als Redondo. War auch so, Ronstadt ging ja später raus und Redondo ist dann auf die rechte Seite gewechselt und hat da zusammen mit Alidou, glaube ich, dann auch gespielt, oder? Der kam noch rein später.
Alidou hat aber auch viel auf links gespielt. Also vorne waren sie sehr zentrumsorientiert. Sie haben wirklich versucht, nicht zu breit nach vorne zu spielen, sondern wirklich dann schnell auch in den Raum zu gehen. Redondo hat auch auf der durchschnittlichen Spielerposition ist er häufig so auch mal neben Karloc gerutscht. So ein bisschen eingerückt verteidigt.
Nein, das liegt ja daran, dass er am Ende auf der rechten Seite gespielt hat. Deswegen wird er weiter ins Zentrum gezogen.
Aber er ist jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit nur an der Linie geklebt hat. Das meine ich damit. Der hat sich schon auch ein bisschen zentraler orientiert, wie die gesamte Mannschaft. Ist ja auch klar. Wenn dein bevorzugtes Mittel, und das war es ja so beim FCK, der lange Ball, der schnelle lange Ball ist und dann Ache wirklich auch die Sachen vorne sicher und gut festgemacht hat, hat ja wunderbar funktioniert, sind natürlich dann auch Spieler wie Redondo und Ronstadt nachher wichtig fürs Nachrücken, auch Jokota und Ritter, Hanslik drumherum, also die zweiten Bälle haben viel besser funktioniert, einfach weil es auch viel mehr Bewegung im Spiel gab, weil es wir sind auch wieder auch deutlich mehr gelaufen als der Gegner. Das war in den letzten Spielen auch nicht so. Wir haben mehr Sprints als der Gegner. Das war in den letzten Spielen ebenfalls nicht so. Also dieser kurze Impact, der jetzt von Thorsten Lieberknecht ausgelöst wurde, hatte eigentlich zur Folge, dass wir ungenauer gespielt haben. Wir haben im Vergleich zu Braunschweig nur 74% unserer Pässe an den Mann gebracht. Gegen Braunschweig waren es noch 84%, also deutlich geringere Passgenauigkeit. insgesamt weniger Pässe, weniger Ballbesitz, dafür mehr Torschüsse aufs Tor. Wir haben häufig abgeschlossen und auch direkt abgeschlossen. Das war offensichtlich auch Ansage. Also nicht lang fackeln, einfach gucken, dass man zum Abschluss kommt. Und wir sind 5 Kilometer mehr gelaufen als Schalke.
Wir haben im Schnitt über alle Spiele betrachtet 83% Passquote. Mhm. Du hast es gesagt, gestern waren es nur 74%. Mhm. Und ein gewisser Marlon Ritter hat eine Passquote von 36%.
Ja. War ja
aber
auch,
ja. Aber er hatte auch die meisten Pässe ins letzte Drittel, nämlich 10. Mhm. Es folgen von unserer Seite, ich glaube Kaminski hatte auch noch 9 oder so, von unserer Seite folgen Heuer mit 9 Pässen ins letzte Drittel, Elvedi mit 8 Pässen ins letzte Drittel und Ziyech mit 7 Pässen ins letzte Drittel.
Und das waren alles lange Bälle.
Heißt für mich, wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man das Spiel gesehen hat, war die Strategie alle auf Ache.
Ja, dann gucken wir Mittelfeld weiter. Schnell überbrücken, langer Ball, und gerne mit
dafür
viel
auf
Risiko.
Auf Ragnar.
Genau, gerne mit viel Risiko, gerne in den Lauf, also in den Raum sozusagen, gerne auf Ache und dann alle nachrücken. Also alle, die offensiven Rollen eingenommen haben, nachrücken. Da war wenig mit Kombinieren. Was mir auch aufgefallen ist, ist, Kral wurde offensichtlich auch bewusst komplett aus dem Spielaufbau rausgenommen. Mhm. Was auch Sinn macht. Also du hast es ja eben vorgelesen. Die Idee war schon, im Idealfall spielt Ritter den langen Ball, weil er spielt die Besten. Zur Not kann es aber auch aus der Innenverteidigung kommen. Und bitte nicht hinten quer und dann zurück zum Torhüter. Eine flache, vertikale Spieleröffnung haben wir, also habe ich zumindest keine wahrgenommen in der die Phase, die ich intensiver geguckt habe. Da war nichts zu sehen von. Die Ansage war ganz klar, wenn wir den Ball haben, zack nach vorne und versuchen schnell zum Abschluss zu kommen. Das ist.
Weißt du, was das ist?
Mirko Slomka.
Nee, das ist Milan Sasic-Fußball.
Ja.
Mit Nemitz und Jendrisek damals. Mhm. Wir haben ja, den Ball, gut. Ab dafür und ab damit nach vorne, ab dafür.
Ja gut, aber dafür, muss ich sagen, hat er auch einfach die richtige Aufstellung gewählt. Die richtigen Leute auf dem Feld. Und deshalb hat das auch gut funktioniert. Hat's ja auch. Also wir haben ja noch, das Abseitstor ist ja von Ache, war ja auch ähnlich in der Entstehung. Das 2-1 ist ja im Prinzip genau so ein Ball, so ein Quarterback-Ball von Ritter auf Ache nach vorne. Und es war sowieso, also Schalke hat ja einen ganz ähnlichen Ansatz gefahren wie wir. Es war ja teilweise, gab es Phasen, da war das ein absolut wildes Spiel. Und wenn du dir zum Beispiel das, also wir springen jetzt assoziativ hin und her, aber ich habe jetzt keine Lust, die einzelnen Szenen durchzugehen. Wenn du dir jetzt das,
das ist eine gute Begründung, ich habe keinen Bock.
Ja, ich habe da jetzt keine Lust drauf.
Deswegen machen wir es nicht.
Nee, wir lassen das jetzt mal. Beim Gegentreffer war es ja auch so. Wir waren eigentlich im Angriff. Und dann spielt Ritter einen katastrophalen, ich glaube, es ist Ritter, Hanslik, einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße vom Gegner, die wieder umschalten, also umschalten, die ganze Zeit Transition. Und in dem Fall war halt dann einfach, kam noch dazu, dass Heuer es abseits aufhebt, weil er zu tief startet und da nicht die restliche Kette berücksichtigt und dann ist halt einfach 1-1. Es war ja auch die einzig wirklich gefährliche vertikale Aktion von Schalke. Davor hatten sie ja nochmal diese Bulut-Aktion. Aber woraus ja dann auch das Abseitstor entsteht. Das war ja auch irre.
Bulut. Silla hatte auch nochmal irgendwann eine ganz gute Chance. Aber ich will, ja. Gut, dass du es ansprichst, ich will gerne genau über diese beiden Szenen doch genauer sprechen, nämlich über das 1-1. Du hast es gerade gesagt, ganz dämlicher Fehlpass von Hanslik.
Ja.
Weil Schalke wirklich eigentlich pomadig, ja, wenn überhaupt, gepresst hat.
Ja.
Und er will, glaube ich, Okota bedienen, spielt den Ball aber direkt in einen Fuß des Schalkers und der kann einfach durchgehen, weil genau. Einfach keiner mehr ist. Ne? Weil Karlucz einfach alleine dann in diesem Zentrum steht und ich weiß nicht genau, wo Ritter in dem Moment stand, weiß ich nicht, ob er da stehen muss, keine Ahnung. Aber das ist eben der Nachteil, wenn du dann eben nur einen Spieler da hast. Und ne, das ist halt, das sind auch keine Rodris, die dann halt den kompletten Raum abdecken können.
Ja, ja.
So konnte der im Prinzip von der Mittellinie bis fast zu unserem 16er einfach geradeaus ungestört durchlaufen, weil unsere Innenverteidiger, ich habe das extra nochmal drauf geachtet, alle sich sofort nach hinten orientieren. Wirklich, alle drei rücken sofort zurück.
Ja.
Und alle drei übrigens scheiß auf Abseits. Ne? Ja, nicht nur Heuer stand sehr tief, auch Elvedi ist weit nach hinten gerückt. Also Abseitsfalle war da überhaupt nicht angedacht in dem Moment.
Nee.
Und dann passiert etwas, wo ich wo ich nur mit meinem Gefühl wieder argumentieren kann. Mhm. Aber ich hab so den Eindruck, dass ich solche Tore, solche Gegentore beim FCK schon so oft gesehen habe, dass Elvedi irgendwie noch an den Ball kommt und rausspitzelt und er fällt dem Gegner auf den Fuß. Mhm. Bilde ich mir das ein? Ich hab ständig ein Déjà-vu.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich finde, da kann man jetzt Elvedi auch keinen großen Vorwurf machen.
Nein, kann man nicht.
Da ist auch schwer. Aber ja, so diese Stolpergeschichten, meinst du?
Ja, dass so irgendwie so wir rutschen, stolpern noch irgendwie an den Ball und dann am Ende klingelt es halt trotzdem. So, vielleicht bilde ich mir das einfach nur ein.
Ja, auch, das war schon.
Weil es auch so.
Das war schon Kandidat für Kaktor des Monats. Das war jetzt kein besonders schönes Tor. Das war weder gut verteidigt noch besonders gut angegriffen. Eigentlich kommt der Pass auch viel zu spät in die Tiefe. Wenn Heuer da eben nicht einrückt, dann ist das einfach zwei Schritte abseits und das ist auch vom Pacing her, vom Timing her von Schalke nicht gut ausgespielt. Und ja, das ist halt einfach wirklich nicht geil gewesen. Also insgesamt nicht geil.
Der Witz ist, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn Kral einfach stehen geblieben wäre und sich nicht hingeworfen hätte, wäre es abseits gewesen. Ich glaube, er hat mit seinem Kopf das Abseits aufgehoben.
Ja, gut, es war mal eine knappe Entscheidung. Bei dem Tor von Ache war es ja auch irgendwie gefühlt 3 Zentimeter Abseits. Aber ist halt so. War kein Abseits. Bei uns war es Abseits. Kann man nichts machen. Ist eine objektive Entscheidung. Das ist so ein Tor kann man sich schon mal fangen. Also wenn du halt den Konter so eigentlich in einer guten Situation, ich glaube, es waren 3 gegen 3 sogar, wenn du das nicht besser ausspielst und den Gegner so einfach dann wirklich kontrolliert in Ballbesitz bringst, ja, da kannst du machen, was du willst. Das ist quasi ein Querpass vorm eigenen 16er, in so einer Situation so einen Ball zu spielen. Voll in die eigene Bewegung rein, einfach so ein Ball.
Ja, du, ich mache der Innenverteidigung da überhaupt keinen Vorwurf. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das halt die Kehrseite ist, wenn du nur mit einem zentralen Spieler in der Defensive spielst.
Auf jeden Fall, aber das ist ja
auch... Ich mache da auch Karnoc keinen Vorwurf. Ich frage mich auch, wo Redondo... War das die Szene? Es war eine Szene, wo Redondo einfach auch überhaupt nicht da war, wo irgendwie rechts vorne rumgeturnt ist, statt links hinten. Weiß ich gar nicht mehr, ob es das war.
Kann gut sein. Also es war ja wirklich eine Gegenbewegung von uns und dann schnell umschalten und dann geht's halt auch einfach zu flott. Ist halt so.
Das war ein bisschen kurios, extrem kurios, fand ich das 2:1. Und ich hoffe, dass du mir das erklären kannst, was ich da gesehen habe.
Oha, was hast
vielleicht
du denn gesehen?
Ganz, also vorher, übrigens in der 76., in der 72. schießt Ache sein Tor, was nicht zählt, weil knapp abseits. In der 76. kontern wir mit 4 gegen 4 oder 4 gegen 3 sogar. Und Ali Du schießt aus 25 Metern, schließt er ab, total dämlich. Mhm. Und in der 77. kommt dann irgendwie auch ganz komisch Marlon Ritter knapp hinter der Mittellinie in unserer Hälfte an den Ball und haut eine ziemlich planlose, wie mir scheint, Bogenlampe irgendwie nach vorne. Ich habe mitgezählt, der Ball war 4 Sekunden unterwegs, ist noch aufgeprallt und also nach hinten geprallt. Das heißt, Ache musste noch mal abbremsen, hat den Ball dann mitgenommen. Es war trotzdem kein Schalker da. Mhm. Und als da ein Schalker da war, schießt das Ding einfach ins kurze Eck. Mhm. Und ich frage mich zwei Dinge. Wo waren die Schalker Abwehrspieler? Und was zur Hölle macht der Schalker Torwart da? Wie kann der Ball denn da reinfliegen? Ich habe mir das so oft angeguckt, ich verstehe dieses Tor nicht. Ich freue mich darüber, also keine Sorge. Aber ich verstehe dieses Tor nicht. Ich verstehe nicht, wie das fallen konnte.
Es war eine super ungewöhnliche Situation, die man ganz selten sieht, die wir vor allem beim FCK ganz selten gesehen haben, weil, ja, also ich sag mal so, ich glaube, der Ball von Ritter ist schon bewusst so gespielt. Es gab ja noch eine Chance von Ache, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit noch, wo er eigentlich auf 2:0 stellen muss. Da war es eine ähnliche Situation. Da spielt auch wieder Ritter so einen ekligen hohen Ball, der halt zweimal aufspringt. Und das ist auch sauschwierig für einen Verteidiger, weil da kein Druck hinter dem Ball ist. Das heißt, du kannst ihn auch, wenn du ihn rausköpfst, wenn der so bogenlampig kommt und mehr fällt als auf dich zukommt, dann kriegst du als Verteidiger keinen Druck hinter den Ball. Und wenn dann Ache im 1 gegen 1 ist, und das war so geil, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, wo Ache da im 1 gegen 1, ich glaube es auch gegen Kaminski, in der ersten Halbzeit ist es, glaube ich, noch, auch diese Situation ganz ähnlich hat und dann den Ball einfach, Kaminski versucht ihn, glaube ich, zurückzuköpfen zum Torwart und er verkackt es komplett, weil ihm Ache, bevor er... 52. Bitte?
In der 52. war das.
Ah, das war kurz nach der Halbzeit, genau.
Weil Ache ihm noch einen kleinen Schubs an die Schulter gibt.
Nee, weil er ihm auch einfach die Hand auf die Schulter legt. Das ist einfach ein großartiger Move, weil du denkst, okay, er ist jetzt mit mir im Duell, aber ist er nicht. Und geht aber schon den Weg Richtung Torwart, nachdem er ihn kurz auf die Schulter klopft, ihn verwirrt sozusagen, ihn irritiert mit diesem kleinen Schlag sozusagen. Und muss den dann ja eigentlich machen. Ne, also das ist ja vollkommen klar, das ist eigentlich, wenn einer dann Ache, ne, den muss er eigentlich, den muss er machen und semmelt ihn dann legendär drüber. Aber das scheint mir schon planmäßig so gewesen zu sein, weil du halt einfach Ache extremst schwer verteidigen kannst in der Luft. Deshalb lass den Ball hoch, spiel die Bogenlampe, dann kann der Verteidiger ihn nicht mit viel Druck wieder aus der Gefahrenzone köpfen, sondern wenn, dann muss er irgendwie klären ins Aus oder... Ja, ist dann schwer gegen Ache. Ich glaube schon, dass das ein Stilmittel war, das Marlon Ritter da auch bewusst so gewählt hat.
Ich frage mich nur, um jetzt wieder zurück zum Anfang zu kommen. Sowas klappt gegen Kaminski und sowas klappt gegen Schalke. Mhm. Sowas wird nächste Woche gegen Karlsruhe voraussichtlich nicht mehr funktionieren.
Wer weiß?
Also, das war schon, was Schalke da gespielt hat. Boah. Also generell fand ich das Spielniveau extrem niedrig. Mhm. Und Schalke war von zwei spielerisch relativ niveauarmen Mannschaften nochmal die deutlich schlechtere.
Also ich weiß nicht, ob das nicht gegen Karlsruhe auch funktionieren kann. Wir werden sehen. Du hast ja noch gefragt nach dem Abschluss von Ache. Wie das eigentlich sein kann. Also erstmal glaube ich, niemand hat damit gerechnet, dass er jetzt sozusagen mit dem dritten Ballkontakt den dann auch direkt einfach in der Situation, wo er sich eigentlich noch im Zweikampf befindet, einfach mal direkt aufs Tor bringt. Dann hat er natürlich auch, ich hasse mal das Tor von hinten, also im Prinzip aus dem Rücken gesehen, der Ball fliegt eine sehr, sehr krasse, seltsame Kurve rechts, sozusagen knapp neben den Pfosten. Und es ist halt auch einfach so ein bisschen, da ist alles noch so in Bewegung. Ich glaube, der Torwart denkt auch, soll ich da raus? Von da schließt eh keiner ab. Also es ist einfach so ungewöhnlich, dieser Ball von Ritter, diese Mitnahme von Ache und dann auch der Abschluss. Ich glaube, er war einfach überrascht. Und er stand dann auch schlecht. Das muss man halt
aber
auch
sagen. Er ist doch auf der rechten Spielfeldseite und schießt ins kurze Eck. Und der Torhüter steht irgendwie immer noch zentral. Also das finde ich ganz gut. Keine Ahnung, ist mir auch wurscht, was der Schalker Torhüter macht. Ja. 2-1 ist 2-1.
Ja.
Aber ich habe das... Ja. Das geht mir fast so sehr nach, wie das Günther ja auch ChatGPT benutzt, um Fakten zu verifizieren.
Siehst du mal, was ist denn das für ein Wochenende für dich gewesen? Crazy, oder? Völlig desillusioniert, der Mann. Nein, aber es ist ja einfach eine Qualität, das muss man natürlich auch sagen. Klar, Kaminski und generell die Schalker Verteidigung ist jetzt nicht sattelfest. Ich glaube, die haben jetzt auch nicht so ein wahnsinnig gutes Torverhältnis. 56 Tore gekriegt, damit sind sie eher... Fast nach Jan Regensburg haben sie die zweitschlechteste Abwehr. Das spricht schon für sich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Ache hat eine immense Qualität. Immense Qualität. Und was ja auch total spannend war, er hat durchgespielt. Lieberknecht hat ihn einfach auch mal durchspielen lassen. Vielleicht ist er jetzt auf dem Fitnesslevel, vielleicht hat Lieberknecht auch weniger Angst, Ache zu verlieren und auch mehr Lust sozusagen einfach dieses Risiko zu gehen, weil er weiß, der ist halt immer gefährlich. Aber der ist halt auch immer gefährlich. Der ist einfach ein richtig guter Stürmer und der macht teilweise auch einfach Dinge, die jetzt nicht so Stoßstürmer-like sind. Ich glaube, der hat auch schon 5 Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt der absolute Boxstürmer.
Jetzt stell dir mal vor, er würde hin und wieder auch noch den Kopf hochnehmen. Mhm. Dann hätten wir zum Beispiel gestern in der 90. Minute den Matchball gemacht. Dann hätte nämlich Ali Du in der Mitte gesehen, hätte ihn bedient. Mhm. Und vielleicht hätte er auch am Anfang, ich weiß nicht genau, welche Minute es war, in der 25. Minute, wo er auch einen langen Ball von Redondo, glaube ich, bekommt und aus 17 Metern aus der Drehung abschließt, aber eigentlich auch Yokota bedienen kann, der gerade von hinten nach vorne stößt. Aber gut, das ist jetzt wirklich Jammern und Kritik auf sehr hohem Niveau.
So ist es. Also ja, kann man so stehen lassen. Wir haben ja schon gesprochen, wie die Spielanlage war. Schnell vorne auf Ache, alle nachrücken, gute Boxbesetzung, wenn möglich. Viel Tempo, passend spielen, Anschlussaktionen war ja im letzten Spiel auch Thema. Also wirklich nicht einfach nur abzuspielen und zu gucken, was passiert mit dem Ball, sondern abzuspielen und zu laufen, zu sprinten, anzuziehen, auch mal einen Weg zu gehen. Und das hat gut funktioniert. Dafür, dass das wie gesagt, Thorsten Lieberknecht vielleicht 2-3 Trainingseinheiten mitgemacht hat, fand ich, hat man seine Idee schon ganz gut gesehen. Wobei man sagen muss, es ist auch leichter, Komplexität zurückzubauen als aufzubauen. Also das Spiel unter Markus Anfang war, ich sag jetzt mal, rein fußballtaktisch schon komplexer angelegt. Und zu sagen, ihr konzentriert euch jetzt auf folgende Kernaufgaben, die drei Innenverteidiger hinten halten die Tiefe und gucken, dass da nichts anbrennt. Die drei Spieler vorne, Hanslik, Ache, Jokota, besetzen das Zentrum und gehen nicht so weit auf die Außen, also vor allem Jokota zieht nicht so weit auf die Außen. Die Schienenspieler schieben permanent an, permanent, also ziehen auch permanent sozusagen mit die Laufwege, gucken, dass sie auf die zweiten Bälle kommen, gehen aggressiv in die Zweikämpfe, all das, was wir im letzten Spiel vermissen haben lassen, wurde jetzt neu gezeigt in diesem Spiel. Mannorientierteres Verteidigen war wieder angesagt und das hat man einfach gemerkt. Ja, das hat man einfach gesehen und es ist, wie gesagt, leichter, Komplexität rauszunehmen als aufzubauen. Vielleicht hätte das Markus Anfang auch tun sollen. Gut, ist jetzt Wohlfall im Nachhinein zu sagen, nicht an seiner Komplexität festzuhalten, an der Variabilität, an diesem flachen Aufbau, auch dann eher mal den flachen Ball zurück auf Gral zu spielen, und wir hatten es ja schon häufiger mal die Frage nach Streuung, sondern einfach zu sagen, nee, komm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sirch einen langen Ball gut auf Ache spielt oder im Idealfall ein Ritter, ist einfach größer, als wenn das ein Julian Kral macht, und deshalb wählen wir dieses Stilmittel. Und das hat gut funktioniert, muss man sagen. Sehr einfache Prinzipien, aber Prinzipien, die in dieser Konstellation einfach die Stärken der Spieler gut rausgebracht haben. Weil wir ja auch eben gesagt haben, ja gut, die individuelle Klasse von Ache und sowas. Ache hatte diese individuelle Klasse ja jetzt nicht erst exklusiv in diesem Spiel. Der hat die ja schon die ganze Zeit. Und es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie sagen muss, ja, es geht immer nur um die individuellen Fähigkeiten von Spielern. Ein guter Trainer schafft es, die individuellen Stärken von Einzelspielern in ein System zu bauen, die diese individuellen Stärken halt zum Ausdruck bringen, ideal. Und da muss man sagen, das ist halt jetzt wirklich gelungen. Ache hatte den Auftrag, zieh vorne rein, geh in die Zweikämpfe, Jokota, Hanslik, Ritter, Redondo und Ronstadt unterstützen dich bei den zweiten Bällen. Ja, also wenn du den verlierst, wir rücken nach, wir kommen in diese Räume rein, und wenn du die Möglichkeit hast, schließ ab. Ja, denk nicht nach, zöger nicht und versuche es immer wieder. Du hast die Qualität. So, das ist ein Hero-Ball, weil es sehr stark auf Ache zugeschnitten ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gute Trainerleistung, wenn du es schaffst, die individuellen Stärken von Spielern zum Ausdruck zu bringen. Das ist nicht immer nur Zufall.
Wie gut Lukas Jäch lange Bälle spielen kann, hat er zum Beispiel in der 59. Minute übrigens gezeigt, wo er einen sehr tollen, öffnenden, langen Ball auf Jokota spielt. Insgesamt hatte er 7 von 14 lange Bälle, die ankamen, und insgesamt eine Passquote von 82%. Und wie gesagt, 7 Pässe ins letzte Drittel. Das kann sich schon echt sehen lassen.
Ja.
Ich würde gerne noch 2 Dinge mit dir besprechen. Ein Faktum habe ich noch für dich. Das 1-0 von Daisuke. Inzwischen sagen die Leute Daisuke, habe ich jetzt ein paar Mal gehört am Wochenende.
War das 700. Zweitligator?
Das 700. Zweitligator des FCK. Wie viele Tore hast du denn geschossen in deiner aktiven Karriere?
Eins. Ja.
Ich hab 2.
Welche Position hast du gespielt?
Libero und später defensives Mittelfeld.
Okay. Ja, ich war Rechtsverteidiger.
Schienenspieler oder eher der Chamra oder eher der Zimmer? Oder
eher der Chamra. Also ich war eine gefährliche Mischung aus Chamra und Zimmer. Ich habe die Dynamik von Chamra und die fußballerischen Qualitäten von Zimmer. Und deshalb habe ich es auch nie über die Kreisliga B, habe ich es nie rausgebracht.
Aktiv. So lange habe ich gar nicht gespielt.
Ich bin nur am Mikrofon Champions League.
So lange habe ich gar nicht gespielt. Ich habe in der B-Jugend aufgehört, weil das Knie hat schon damals nicht mehr so richtig mitmachen wollen.
Also ja, das ist natürlich blöd. Du bist sozusagen der, wie heißt er, der hier gespielt hat bei Weil am Rhein und Basel. Jetzt fällt mir der Litauer. Kannst du dich noch erinnern? 3-1 gegen Stuttgart, Pokal, das einzige
Spalvis.
Tor. Ah, Lukas Spalvis, genau so ist es. Ja, ja, leider. Genau, leider macht das Knie nicht mit. Ja.
Ja, ich hätte damals beim Abstieg aus der zweiten Liga auch meinen Vertrag beim FCK verlängert. So viel steht fest.
Ja, ja. Hätte ich auch gut gestanden.
Wer den Vertrag auch verlängert hat, weiß ich gar nicht, wie lange, ob er den Vertrag verlängert hat. Aber Mika Haas durfte mal wieder spielen. Ich würde gerne noch mit dir kurz über Mika Haas sprechen.
Mal wieder.
Und ich will auch gerne
10 Minuten.
Ja, das sagt man so. Das ist so ein rhetorisch, weißt du, so rhetorisch ironisch.
Okay, sorry.
Mika Haas durfte mal wieder spielen. Und über Tobi Raschel würde ich gerne auch noch sprechen, weil den habe ich nicht wiedererkannt, als der reinkam. Ich finde, Mika Haas hat ein ordentliches Spiel gemacht.
Ja.
Können wir es damit schon aburteilen? Ich habe in den Foren Verschiedenes gelesen, weil ich finde, manche haben das ja so an sich, wenn da irgendwie jemand kommt, der halt erst 20 ist und schon in der A-Jugend gespielt hat, dann muss das ja ein super geiler Kicker sein. Ich fand das okay.
Ja, also ich meine, man muss wirklich drüber nachdenken. Der hat, glaube ich, irgendwie in der Hinrunde mal 10 Minuten gespielt, gegen irgendjemanden eingewechselt. Jetzt kam er für 25 Minuten. Ich fand ihn defensiv ein bisschen wackelig, gerade bei hohen Bällen gab es die eine oder andere Situation, wo er einfach so in der letzten Reihe, wenn er eingerückt ist als Verteidiger, mir hier und da nicht gefallen hat. Aber er hat mutige Ansätze gehabt, er hat auch mal ein paar Sprints angezogen. Er war jetzt nicht so wahnsinnig auffällig. Was ich aber gut finde, ist, dass wir sagen, dass auch Thorsten Lieberknecht ist ja auch bekannt dafür, jüngere Spieler einzubauen, diese zu entwickeln. Finde ich gut, dass er jetzt ein paar Minuten sammeln konnte fürs Freundebuch und auch für die nächste Saison vielleicht. Also klar, wenn wir in die erste Liga aufsteigen sollten, dann glaube ich, wäre das für ihn noch ein Schritt zu früh. Aber vielleicht dann einfach jetzt mal ein bisschen in der zweiten Liga mal noch ein paar Minuten zu kriegen, das tut ihm sicherlich für seine Entwicklung nicht schlecht.
Ich finde, Haas in der 64. zu bringen, 2 Minuten, nachdem es 1:1 fällt, das finde ich schon krass, das ist schon eine Ansage, so von wegen.
Das ist mutig, ja.
Ja, also das ist schon, das hätte Anfang sicher nicht gemacht.
Das stimmt.
Und wer auch mal wieder kam, und diesmal stimmt's wirklich, diesmal ist nicht ironisch, mal wieder. Wie oft hat er denn gespielt schon? 6-mal oder was? Diese Saison. Tobi Raschel durfte rein. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, in der 71. hat er Yokota ersetzt, der verletzt raus musste. Sah noch irgendwas Muskulärem aus, dürfte nicht so schlimm sein. Und es war nicht der gleiche Tobi Raschel, den ich die übrige Saison gesehen habe. Ich finde vor allen Dingen, dass in der 72. dann direkt eine Minute nach seiner Einwechslung das Abseitstor von Ache, das geht ja vor allem, also Ache schlänzt das Ding natürlich genial rein. Leider steht er, wie gesagt, einen Millimeter im Abseits. Aber die Vorarbeit, wie Redondo, der dann inzwischen auf rechts gewechselt ist und Raschel sich da an der Mittellinie, rechts an der Auslinie, den Ball erkämpfen und sich Raschel dann echt mit aller Energie, die er hat, da durchtankt noch durch die letzten, ja, ich weiß nicht, durch den Sechserraum der Schalker und dann diesen Ball auf Ache spielt. Das war schon abgefahren. Das war die auffälligste Szene. Er hatte aber noch 2-3 andere, die richtig, richtig stark waren.
Genau, also das war eine sehr gute erste Aktion. Ich finde aber auch, dass in den vergangenen Spielen Tobi Raschel schon auch immer mit diesen, also ich finde immer, ich habe ihn schon ein paar Mal solche Sachen machen sehen. Der hat 1-2 von diesen Momenten, also erst diesen Zidane-Trick gemacht da an der Außenlinie, einmal um den Gegner rum. Dann hat er ein bisschen Glück in der zweiten Aktion, dass er sich da durchsetzt gegen die zentralen Mittelfeldspieler. Und dann zieht er natürlich dann schön die Kette auseinander und spielt dann rechts auf Ache. Ist eigentlich perfekt gemacht und dann nur hauchzart abseits. Also das war wirklich eine gute erste Aktion, die Tobi Raschel auf den Platz gebracht hat. Es ist nicht das erste Mal, dass ich gedacht habe, der hat fußballerisch echt was drauf. Jetzt muss man mal gucken. Der war jetzt ja wirklich persona non grata die letzten Spiele. Ich glaube, der war ja auch seit langem nicht mehr im Kader. War überhaupt gar keine Option. Und jetzt hat er von Lieberknecht klar das Signal gekriegt, ey, du spielst noch eine Rolle, du kannst dich beweisen. Da geht er wahrscheinlich dann auch mit einer extra Motivation in diese Sache rein. Ich glaube, für Tobi Raschel ist es jetzt wichtig, dass er das im Training und auch in den nächsten Spielen, wenn er dann vielleicht wieder kommt oder auch mal starten darf, wer weiß, dass er das jetzt so kontinuierlich irgendwie auf die Platte kriegt. Ich fand es auch einen guten Auftritt. Es waren allerdings auch nur, in Anführungszeichen, jetzt 25 Minuten, von der 71. bis zur 96. Minute. Da war es aber ordentlich. Nach vorne hat er ein, zwei Akzente gesetzt, nach hinten keine Fehler gemacht. Von daher, ja, rekonvalesziert der Junge. Ganz gut. In die Mannschaft rein. Und ich denke, ja, wenn Lieberknecht es hinbekommt, diesen technischen Mehrwert, den er uns schon bieten kann, mit dem, was er kann am Ball, da auch, ja, ich sag jetzt mal, gut und regelmäßig irgendwie ins Spiel mit zu integriert bekommen, dann kann das schon ein Spieler sein, der auch Impact haben kann. Er ist ja auch, im Prinzip hat er ja die Jokota-Rolle so ein bisschen übernommen, ist dann zentral ein bisschen auf der rechten Seite. Das ist wahrscheinlich auch eine Position, die ihm einfach auch liegt.
Wir werden sehen, wie er die nächsten Spiele noch auftritt. Alidou übrigens gefällt mir auch immer besser. Hat mir auch zuletzt gegen Nürnberg auch ganz gut gefallen, als er reingekommen ist in der zweiten Halbzeit. Und ich finde, gestern war das auch wirklich ordentlich. Bevor wir jetzt aber wirklich noch alle weiteren Spiele auch durchgehen, hast du noch was zum Spiel?
Ja, ich habe eigentlich alles, was ich sagen wollte, im Prinzip fast schon gesagt. Ich glaube, wir können uns die nächsten Spiele auf eben Umschaltsituationen, Umschaltfußball wieder einstellen mit einer klaren zentralen Ausrichtung, mit einem schnellen Spiel nach vorne. Ich glaube, das kannst du auch mit der Mannschaft gut zeigen. Wird sich zeigen, wie gut sich dann jetzt Karlsruhe auf dieses System einstellt. Mal gucken. Der Überraschungseffekt ist jetzt nicht mehr da. Den haben wir jetzt sozusagen rausgeblasen gegen Schalke. Wenn wir uns jetzt gegen Karlsruhe jetzt im nächsten Spiel im Derby, müssen wir uns dann schon was einfallen lassen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass wir höher angelaufen sind, dass wir aktiver gepresst haben, dass die ganze Mannschaft mitgemacht hat, dass wir ein bisschen mehr Mannorientierung drin hatten in der Arbeit gegen den Ball. Ja, vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen was an den Laufwegen und an den sozusagen Pässen auch ins letzte Drittel noch ein bisschen feilen. Da hat man jetzt aber viel Zeit für. Da kann man bestimmt noch ein bisschen was besser machen. Schön zu sehen, dass die Mannschaft so schnell begriffen hat, was Thorsten Lieberknecht von ihr wollte. Ich finde, man hat es gesehen. Man hat es gesehen, was er sich vorgestellt hat, und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, mit so einem klaren Ansatz kann man schon noch ein paar Punkte holen. Ob es dann für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Ist ja nicht so, dass die anderen Mannschaften hier wegziehen in gnadenloser Kontinuität.
So sieht's aus. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich fahre in zwei Wochen hoch gegen Darmstadt und habe da eigentlich schon vor, den Aufstieg zu feiern.
Schon da? Okay.
Ja.
Also dann glaubst du jetzt an zwei Siege noch, oder wie?
Ich glaube, Hamburg ist nur 4 vor, oder?
Hamburg ist 4 vor uns. Ja, genau. Also Platz 4 bis Platz 7 haben alle 49 Punkte. Ich sag mal, das Spiel gegen Karlsruhe, das ist natürlich könnte so ein wegweisendes Spiel sein. Es könnte das Spiel sein, wo sich jetzt sozusagen die obere von der unteren Tabellenhälfte trennt. Wenn wir gegen Karlsruhe jetzt gewinnen würden, hätten wir 52 und Karlsruhe würde bei 47 bleiben. Wenn sie gegen uns gewinnen sollten, würden sie uns überholen.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend sollten wir da schon gucken, dass wir da mindestens unentschieden spielen. Also ich glaube, wir spielen auf Sieg in Karlsruhe. Und vielleicht ist es auch gar kein schlechter Ansatz, da mit diesem Umschaltfußball und mit diesem schnellen vertikalen Ball zu versuchen, Karlsruhe da zu ärgern im eigenen Stadion.
Wir werden definitiv auf Sieg spielen, weil Lieberknecht nicht geholt wurde, um jetzt die Saison zu Ende zu verwalten. Wir werden definitiv auf Sieg spielen und wir werden definitiv keinen Unentschieden sehen.
Das haben wir jetzt schon gesehen. Der Mut ist ja da. Das, was wir in der letzten Podcast-Folge ja beide vehement gefordert haben. Nämlich einfach etwas mehr Mut und etwas mehr sozusagen Zutrauen in die eigenen Stärken, ein bisschen weniger Angst davor, Fehler zu machen. Das hat man ja jetzt gesehen. Es war eine sehr mutige Aufstellung mit zwei Neuen, die im Prinzip gar nicht mehr im Spielbetrieb drin waren die letzte Zeit, mit einem komplett neuen Spielansatz, mit ganz neuen Rollen. Das war mutig und das wurde belohnt und das finde ich gut. Das freut mich.
Das finde ich auch gut. Nächste Woche ist Derby-Time. Ich werde es nicht gucken können.
Warum nicht?
Ich bin hier im lokalen Fußballverein, bin ich beschäftigt. Ich muss Bier ausschenken.
Ah je. Ja, aber lässt sich das nicht irgendwie verbinden?
Ja, ich Trottel hätte halt mal vorher vielleicht den Spielplan checken sollen.
Ja, bau doch einfach einen Beamer auf und nimm die Leute mit. Ja.
Ja, vielleicht
geil, kommt es Südwester, ich muss halt mal ein bisschen irgendwie anteasern hier. Leute, guckt mal, wie krass,
ich hab meinen Taschenbeamer dabei. Ich hab dir auch letzte Woche erzählt, dass die mir ständig auf den Sack gehen, weil sie Lautern und Karlsruhe verwechseln.
Gut, aber dann musst du auch wissen, mit welchen Leuten du abhängst, David. Da kann ich dir jetzt auch einfach nicht helfen. Also,
die wohnen halt hier.
Ja,
was kann ich denn dafür?
Hier wohnen auch Leute, mit denen ich nichts zu tun haben will. Dann gehe ich halt nicht dahin.
Ja, du bist halt auch ein Stubenhocker, Alter. Ich muss halt raus. Ich liebe die Menschen, weißt du?
Ich bin kein Stubenhocker. Das ist einfach eine infame Unterstellung. Aber ich umgebe mich mit vernünftigen Menschen, die hauptsächlich Kaiserslautern-Fans sind. Zum Beispiel mit
dir.
Um mal wieder ein paar versöhnlichere Töne anzuschlagen, mit denen wir uns im letzten Podcast so verstritten haben. Die Leute haben schon gedacht, die Trennung steht kurz bevor.
Das haben wir dieses Mal gar nicht getan. Diesmal waren wir ja weitgehend einer Meinung. Ich dachte, wir können
uns ein bisschen
drüber streiten.
Ja.
Ich dachte, wir können uns ein bisschen drüber streiten, weil du das alles sehr viel positiver gesehen hast als ich. Aber offenbar ist dem nicht so. Wir freuen uns über die 3 Punkte. Wir freuen uns darauf, dass am Wochenende wieder Derby-Time ist. Wir freuen uns darauf, auf die nächsten hoffentlich Jahre mit Thorsten Lieberknecht. Mal gucken, ob wir so ein bisschen Kontinuität in den Laden reinkriegen. Und jetzt freue ich mich darauf, in den Feierabend zu gehen.
Das hast du dir auch verdient.
Mach mal einen Deckel drauf.
Mach mal.
Dann vielen Dank dir, lieber Sebi. Vielen Dank euch da draußen. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.